From the conference center at
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagvormittagsversammlung der 186. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Mitglieder und Beamte der Kirche aus allen Teilen der Welt versammeln sich, um Rat und Weisung von ihren kirchlichen Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur Samstagvormittagsversammlung der 186. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Und grüßen ganz herzlich die Mitglieder und Freunde in aller Welt, die an dieser Konferenz teilnehmen, wo auch immer sie sich befinden. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Andrew Unsworth und Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Süß ist dein Werk« eröffnet und singt nun das Lied »With Songs of Praise«. Im Anschluss daran spricht Schwester Joy D. Jones, die im vergangenen April als Präsidentin der Primarvereinigung bestätigt wurde, das Anfangsgebet.
Our Heavenly Father,
unser himmlischer Vater,
Wir danken dir für die Segnung, dass wir hier uns weltweit versammeln können für die Generalkonferenz. Und wir danken dir für das Geschenk deines Sohnes, unseres Erretters und für sein Opfer, das Sühnopfer. Wir danken dir für unseren lebendigen Propheten und die Apostel. Und wir beten, dass du sie segnest. Und bitte segne Präsident Monson, dass er unsere Liebe und unser Vertrauen spüren kann. Wir beten für all die, die hier teilnehmen, dass sie deinen Geist spüren mögen. Und bitte segne auch uns alle, dass wir dich spüren und lernen können durch den Heiligen Geist. Wir sagen dir, wie dankbar wir dir sind und wie sehr wir dich lieben im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns nun von Präsident Dieter Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor: Wir danken, o Gott, für den Propheten. Danach hören wir von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel. Anschließend spricht Schwester Carol F. McConkie, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen, zu uns.
Wie glücklich wir uns doch schätzen können, uns wieder unter der Leitung und Führung unseres lieben Propheten und Präsidenten Thomas S. Monson zu dieser weltweiten Konferenz zu versammeln. Präsident Monson, wir haben Sie lieb und unterstützen Sie. Während meiner Laufbahn als Pilot baute ich sehr auf die Präzision und Zuverlässigkeit von Computersystemen. Meinen eigenen PC nutzte ich jedoch nicht so oft. Bei meinen Büroaufgaben als leitender Angestellter hatte ich Assistenten und Sekretärinnen, die mir freundlich zur Seite standen. Doch all das änderte sich 1994 mit meiner Berufung als Generalautorität. Meine Berufung umfasste viele wunderbare Gelegenheiten, geistlich zu dienen, allerdings auch eine Menge kirchlicher Büroarbeit, mehr als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Zu meinem Schreck war das wichtigste Hilfsmittel, um mit der Arbeit hinterherkommen zu können, ein Computer. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich gezwungen, in diese fremde, rätselhafte und unbegreifliche Welt einzutauchen. Von Anfang an hatten der Computer und ich kein sonderlich gutes Verhältnis zueinander. Technisch versierte Leute mühten sich, mir den Computer nahezubringen. Sie standen buchstäblich hinter mir, griffen mir über die Schulter und ließen ihre Finger in Windeseile rhythmisch gegen die Tasten hämmern. Sehen Sie, hieß es dann immer stolz, so macht man das. Doch ich sah gar nichts. Es war ein holpriger Übergang. Meine Lernkurve entsprach wohl eher einer Mauer. Es erforderte enorm viel Zeit, Wiederholung und Geduld, nicht wenig Hoffnung und Glaube, gutes Zureden von meiner Frau und viele Liter einer Diätlimo, deren Namen ich nicht nennen möchte. Heute, 22 Jahre später, bin ich von Computertechnik umgeben. Ich habe eine E-Mail-Adresse, ein Twitter-Konto und eine Facebook-Seite. Ich besitze Smartphone, Tablet, Laptop und eine Digitalkamera. Mein technisches Können reicht zwar nicht ganz an das eines typischen Siebenjährigen heran, aber für jemanden über 70 ist es gar nicht schlecht. Jedoch ist mir etwas Interessantes aufgefallen. Je geschickter ich im Umgang mit der Technik werde, desto mehr halte ich sie für selbstverständlich. Für den Großteil der Menschheitsgeschichte war die Kommunikation nur so schnell wie ein Pferd. Wenn man eine Nachricht verschickte, konnte es Tage oder gar Monate dauern, bis man eine Antwort erhielt. Heute legen unsere Nachrichten tausende Kilometer in den Himmel oder tausende Meter unter dem Meer zurück, bis sie zu jemandem auf der anderen Seite der Welt gelangen. Und gibt es auch nur eine Verzögerung von wenigen Sekunden, ärgern wir uns, darüber und verlieren die Geduld. Es scheint in der menschlichen Natur zu liegen. Sobald wir mit etwas vertraut sind, auch wenn es einem Wunder gleichkommt oder ehrfurchtgebietend ist, verlieren wir die Hochachtung davor und betrachten es als gewöhnlich. Dass wir die Technik und die Annehmlichkeiten der heutigen Zeit für selbstverständlich halten, mag nicht weiter tragisch sein. Doch leider nehmen wir manchmal eine ähnliche Haltung zur ewigen, die Seele erweiternden Lehre des Evangeliums Jesu Christi ein. In dieser Kirche ist uns viel gegeben. Wir sind umgeben von solch einer erstaunlichen Fülle an Licht und Wahrheit, dass ich mich frage, ob wir wirklich zu schätzen wissen, was wir haben. Denken wir nur an jene ersten Jünger, die den Erretter während seines irdischen Wirkens begleitet und mit ihm gesprochen haben. Stellen wir uns vor, welch Dankbarkeit und Ehrfurcht ihnen ins Herz geströmt sein und ihren Verstand gefüllt haben müssen, als sie sahen, dass er sich aus dem Grab erhoben hatte, als sie die Wunden in seinen Händen fühlten. Ihr Leben sollte nie mehr so sein wie früher. Denken wir doch an die ersten Heiligen in dieser Evangeliumszeit, die den Propheten Joseph Smith kannten und hörten, wie er das wiederhergestellte Evangelium verkündete. Stellen wir uns vor, was sie empfunden haben müssen, weil sie wussten, dass der Schleier zwischen Erde und Himmel wieder gelüftet worden war und Licht und Erkenntnis von oben aus unserer celestialen Heimat auf die Erde herabkam. Vor allem aber denken wir daran, wie wir empfunden haben, als wir das erste Mal glaubten und begriffen, dass wir wahrhaftig ein Kind Gottes sind, dass Jesus Christus bereitwillig für unsere Sünden gelitten hat, damit wir wieder rein werden können. Dass es die Macht des Priestertums wirklich gibt und uns für Zeit und alle Ewigkeit an unsere Lieben binden kann. Dass es heute einen lebenden Propheten auf der Erde gibt. Ist das nicht wunderbar und erstaunlich, wenn man sich all dies vor Augen hält? Wie kann es da möglich sein, dass ausgerechnet wir keine Lust haben, am Sonntag den Gottesdienst zu besuchen? Oder es leid sind, die Heiligen Schriften zu lesen. Ich nehme an, das ist nur möglich, wenn wir im Herzen kein Gefühl mehr haben und daher für die heiligen und unvergleichlichen Gaben, die Gott uns gewährt hat, keine Dankbarkeit und keine Ehrfurcht empfinden. Lebensverändernde Wahrheiten sind uns beständig vor Augen und nur einen Tastenschlag entfernt. Doch manchmal sind wir auf dem Weg eines Jüngers wie ein Schlafwandler unterwegs. Zu oft lassen wir uns von den Unvollkommenheiten der anderen Mitglieder ablenken, statt dem Beispiel des Herrn zu folgen. Der Weg, den wir beschreiten, ist mit Diamanten übersät. Aber wir vermögen sie kaum von gewöhnlichen Kieselsteinen zu unterscheiden. Als ich jung war, fragten mich meine Freunde über die Kirche aus. Oftmals begann ich bei den Unterschieden etwa dem Wort der Weisheit. Andere Male hob ich die Gemeinsamkeiten mit anderen christlichen Gemeinschaften hervor. Nichts davon beeindruckte sie sonderlich. Doch sobald ich über den großen Plan des Glücklichseins, den der Vater im Himmel für uns als seine Kinder hat, sprach, hatte ich ihre volle Aufmerksamkeit. Ich weiß noch, wie ich in einem Klassenraum unseres Gemeindehauses den Erlösungsplan an der Tafel aufzeichnete. Ich malte Kreise, die für das vorirdische Leben, das Erdenleben und die Rückkehr zu unseren himmlischen Eltern nach diesem Leben standen. Als Jugendlicher habe ich diese begeisternde Botschaft sehr gern weitergegeben. Wenn ich diese Grundsätze in meinen eigenen schlichten Worten erläuterte, ging mir vor Dankbarkeit für einen Gott, der seine Kinder liebt und einen Erretter, der uns alle von Tod und Hölle erlöst hat, das Herz über. Ich war sehr stolz auf diese Botschaft von Liebe, Freude und Hoffnung. Einige meiner Freunde sagten, dass ihnen diese Botschaft bekannt vorkam, auch wenn derlei in ihrer religiösen Erziehung nie erwähnt worden war. Es war so, als hätten sie schon immer gewusst, dass dies alles wahr ist und als ob ich einfach nur Licht auf etwas warf, was bei ihnen bereits im Herzen verwurzelt war. Ich glaube, jeder Mensch hat in irgendeiner Form grundlegende Fragen über das Leben an sich im Herzen. Woher komme ich? Warum bin ich hier? Was geschieht mit mir nach dem Tod? Derartige Fragen sind vom Menschen seit Anbeginn der Zeit aufgeworfen worden. Philosophen, Gelehrte und Koryphäen haben sich die Suche nach den Antworten, ihr Leben und ihr ganzes Vermögen gegeben. Ich bin dankbar, dass das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi Antworten auf die vielschichtigsten Fragen des Lebens liefert. Diese Antworten werden in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, aufgezeigt. Sie sind wahr, klar, unumwunden und leicht zu verstehen. Sie sind inspiriert und wir bringen sie schon den Dreijährigen in der Sonnenstrahlenklasse nahe. Brüder und Schwestern, wir sind ewige Wesen, ohne Anfang und ohne Ende. Uns hat es schon immer gegeben. Wir sind buchstäblich Geistkinder göttlicher, unsterblicher, allmächtiger Eltern im Himmel. Wir entstammen der himmlischen Familie des Herrn, unseres Gottes. Wir sind vom königlichen Haus Elohims, des allerhöchsten Gottes. In unserem vorirdischen Leben sind wir mit ihm gewandelt. Wir haben ihn sprechen gehört, seine Erhabenheit erblickt, seine Wege erkannt. Ist das nicht wunderbar? Wir alle haben an einer großen Ratsversammlung teilgenommen, in der unser geliebter Vater seinen Plan für uns vorgelegt hat, dass wir auf die Erde kommen, einen sterblichen Körper erhalten, gut vom Böse unterscheiden lernen und in einer Weise Fortschritt machen sollten, die anders nicht möglich wäre. Als wir durch den Schleier ins Erdenleben traten, wussten wir, dass wir uns nicht mehr an das Leben zuvor erinnern würden. Es würde Widerstand, Ungemach und Versuchung geben. Wir wussten jedoch auch, dass es von höchster Wichtigkeit war, einen physischen Körper zu erlangen. Oh, wie sehr wir doch hofften, dass wir rasch lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, den Versuchungen des Satans zu widerstehen und letztlich zu unseren lieben Eltern im Himmel zurückzukehren. Wir wussten, dass wir sündigen und Fehler begehen würden. Vielleicht sogar schwerwiegende. Aber wir wussten auch, dass unser Erretter Jesus Christus gelobt hatte, auf die Erde zu kommen, ein Leben ohne Sünde zu führen und als ewig gültiges Opfer freiwillig sein Leben niederzulegen. Wir wussten, dass wir reingewaschen werden und wieder in die Gegenwart unseres geliebten Vaters im Himmel zurückkehren können, wenn wir dem Erretter das Herz weihen, ihm vertrauen und uns mit der ganzen Kraft unserer Seele bemühen, den Weg eines Jüngers zu beschreiten. Voll Glauben an das Opfer Jesu Christi haben wir also alles aus freiem Willen dem Plan des Vaters im Himmel angenommen. Deswegen sind wir hier auf diesem schönen Planeten Erde, weil Gott uns die Gelegenheit geboten hat und weil wir beschlossen haben, sie zu nutzen.
God offered us the opportunity and we chose to accept it.
Unser Erdenleben ist allerdings zeitlich begrenzt und endet mit dem Tod des physischen Körpers. Doch das, was uns ausmacht, wird nicht vergehen. Unser Geist wird weiterleben und die Auferstehung erwarten. Ein nicht an Bedingungen geknüpftes Geschenk des Vaters im Himmel und seines Sohnes Jesus Christus an alle Menschen. Bei der Auferstehung werden Geist und Körper wieder vereint, frei von Schmerz und körperlichen Unvollkommenheiten. Nach der Auferstehung wird es einen Tag des Gerichts geben. Letztlich wird jeder Mensch errettet und ererbt ein Reich der Herrlichkeit. Wer jedoch auf Gott vertraut und bestrebt ist, seine Gesetze und Verordnungen zu befolgen, ererbt in der Ewigkeit ein Leben von unvorstellbarer Herrlichkeit und überwältigender Erhabenheit. Dieser Tag des Gerichts wird von Barmherzigkeit und Liebe geprägt sein. An ihm werden gebrochene Herzen geheilt, treten Tränen der Dankbarkeit an die Stelle von Tränen der Trauer und alles wird wieder gut gemacht. Ja, es wird tiefe Trauer aufgrund von Sünde geben. Ja, es wird Reue und sogar Qual geben für unsere Fehler, unsere Torheit und unsere Sturheit, aufgrund derer wir Gelegenheiten versäumt haben, die uns eine noch viel herrlichere Zukunft ermöglicht hätten. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir mit dem Richterspruch Gottes nicht nur zufrieden sein werden. Seine grenzenlose Gnade, Barmherzigkeit, Großzügigkeit und Liebe gegenüber uns, seinen Kindern, werden uns staunen lassen und überwältigen. Sofern unsere Wünsche und Werke gut waren, sofern wir Glauben an einen lebendigen Gott haben, können wir uns auf das freuen, was Moroni, das angenehme Gericht des großen Jehova, des ewigen Richters, nennt. Meine lieben Brüder und Schwestern, meine lieben Freunde, füllen sich uns Herz und Verstand nicht mit Staunen und Ehrfurcht, wenn wir über den großen Plan des Glücklichseins nachdenken, den der Vater im Himmel für uns bereitet hat? Sind wir nicht von unaussprechlicher Freude erfüllt, weil wir von der herrlichen Zukunft wissen, die auf alle wartet, die auf den Herrn hoffen? Falls Sie ein solches Staunen und eine solche Freude noch nie empfunden haben, lege ich Ihnen ans Herz, die einfachen, aber tiefen Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums zu suchen, zu studieren und zu durchdenken. Lassen Sie das Feierliche der Ewigkeit in Ihrem Sinn verweilen. Möge es Ihnen Zeugnis von Gottes Erlösungsplan geben. Falls Sie all dies schon einmal empfunden haben, frage ich Sie heute, können Sie es auch jetzt im Herzen spüren? Vor kurzem konnte ich nach Belfast reisen. Dort fiel mir das Stadtwappen auf, in dem der Spruch prangt, pro tanto quid retribuamus, also was sollen wir zurückgeben, wo wir doch so viel bekommen haben? Denken wir alle einmal über diese Frage nach. Was geben wir zurück, wo Gott doch eine wahre Flut an Licht und Wahrheit über uns ausgegossen hat? Unser geliebter Vater bittet schlicht darum, dass wir nach der Wahrheit leben, die wir empfangen haben, und dass wir dem Pfad folgen, den er abgesteckt hat. Fassen wir daher also Mut und vertrauen wir auf die Führung durch den Geist. Geben wir in Wort und Tat die erstaunliche und ehrfurchtgebietende Botschaft von Gottes Plan des Glücklichseins an unsere Mitmenschen weiter. Tun wir dies aus Liebe zu Gott und zu seinen Kindern, denn dies sind unsere Brüder und Schwestern. Das ist das Erste, was wir zurückgeben können, wo wir doch so viel bekommen haben. Eines Tages wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Gottes Wege gerecht sind und sein Plan vollkommen ist. Möge für einen jeden von uns dieser Tag heute sein. Mögen wir wie Jakob vor Alters ausrufen, o wie groß der Plan unseres Gottes. Das bezeuge ich und gebe ihnen meinen Segen im Namen Jesu Christi. Amen.
Nobel Laureate.
Der Nobelpreisträger Elie Wiesel lag im Krankenhaus und erholte sich gerade von einer Operation am offenen Herzen. Da besuchte ihn sein 5-jähriger Enkel. Der kleine Junge blickte seinem Großvater in die Augen und sah, dass dieser Schmerzen hatte. Er fragte: Opa, würde es dir weniger wehtun, wenn ich dich noch mehr lieb hätte? Heute stelle ich uns eine ähnliche Frage. Wenn wir den Heiland mehr lieben, haben wir dann weniger zu leiden? Als der Heiland seine Jünger aufrief, ihm nachzufolgen, lebten sie nach dem Gesetz des Mose. Darin hieß es unter anderem Auge für Auge und Zahn für Zahn. Doch der Erlöser kam, um dieses Gesetz durch sein Sühnopfer zu erfüllen. Er verkündete eine neue Lehre. Liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen. Tut Gutes denen, die euch hassen. und betet für die, die euch böswillig behandeln oder euch verfolgen. Die Jünger wurden gelehrt, sich von den Verhaltensweisen des natürlichen Menschen abzuwenden und sich der liebevollen und fürsorglichen Verhaltensweise des Heilands zuzuwenden. Sie sollten Streit durch Vergebungsbereitschaft, Freundlichkeit und Mitgefühl ersetzen. Das neue Gebot, einander zu lieben, ließ sich nicht immer leicht halten. Als die Jünger meinten, man könne doch nicht bedenkenlos mit Sündern und bestimmten Klassen von Menschen Umgang pflegen, erklärte der Heiland geduldig, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ein Prophet des Buches Mormon drückte es so aus: Wenn ihr im Dienste eurer Mitmenschen seid, seid ihr nur im Dienste eures Gottes. Wir, die wir als Jünger des Erlösers in den letzten Tagen leben, kommen zu ihm, wenn wir Gottes Kinder lieben und ihnen dienen. Wir werden damit vielleicht nicht verhindern können, dass wir Kummer, Bedrängnis und Leiden im Fleische erleben, aber wir werden in geistiger Hinsicht weniger leiden. Selbst in unseren Prüfungen können wir Frieden und Freude erfahren. Unsere christliche Liebe und unser christlicher Dienst beginnen normalerweise zu Hause. Liebe Eltern, Sie sind aufgerufen, Ihren kleinen und etwas älteren Kindern liebevolle Lehrer und Missionare zu sein. Diese sind sozusagen Ihre Freunde der Kirche. Sie haben die Aufgabe, Ihnen bei Ihrer Bekehrung behilflich zu sein. Im Grunde bemühen wir uns ja alle darum, uns zu bekehren, nämlich mit der Liebe unseres Heilands erfüllt zu werden. Als Nachfolger Jesu Christi gibt uns seine Liebe Ansporn, einander auf unserer Reise durchs Erdenleben zu unterstützen. Wir können den Weg nicht alleine bewältigen. Ich habe ja schon einmal dieses Sprichwort der Quäker zitiert: Du erhebst mich, ich erhebe dich. Gemeinsam steigen wir dann auf in alle Ewigkeit. Als Jünger fangen wir damit an, wenn wir uns taufen lassen und unsere Bereitschaft zeigen, des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei. Einander die Lehre des Reiches zu lehren, ist eine Möglichkeit, wie wir einander lieben und dienen können. Liebe Eltern und Großeltern, wir neigen dazu, den Zustand der Welt zu beklagen, dass in den Schulen keine sittlichen Werte vermittelt werden. Aber es gibt viel, was wir tun können. Wir können in unserer Familie die Augenblicke nutzen, in denen jemand für Unterweisung empfänglich ist, und zwar ab sofort. Lassen Sie solche Augenblicke nicht verstreichen. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, Ihren Kindern und Enkeln Ihre Gedanken zum Evangelium mitzuteilen und ihnen gute Lektionen fürs Leben mit auf den Weg zu geben, dann legen Sie alles beiseite, setzen Sie sich hin und reden Sie mit ihnen. Wir brauchen uns keine Sorgen deswegen machen, dass wir keine professionell ausgebildeten Evangeliumslehrer sind. Keine Schulung und kein Leitfaden sind so hilfreich wie das persönliche Schriftstudium, das Gebet, das Nachsinnen und dass man sich um Führung durch den Geist bemüht. Der Heilige Geist wird Sie führen. Ich verheiße Ihnen. Die Berufung als Eltern schließt die Gabe mit ein, so zu lehren, wie es für Sie und Ihre Kinder richtig ist. Denken Sie daran, die Macht Gottes, rechtschaffenen Einfluss auf uns auszuüben, besteht in seiner Liebe. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ihr Jugendlichen gehört zu unseren besten Lehrern in der Kirche. Ihr kommt in die Kirche, um zu lernen. Dann geht ihr nach Hause, unterweist eure Familie, eure Nachbarn und Freunde und dient ihnen. Habt keine Angst, habt Glauben, zu bezeugen, was ihr als wahr erkannt habt. Denkt daran, wie die Vollzeitmissionare geistig wachsen, weil sie dem Herrn treu ihr Leben weihen. Sie nutzen ihre Zeit und ihre Talente und geben Zeugnis, um ihren Mitmenschen zu dienen und ihnen ein Segen zu sein. Wenn ihr andere an eurem Zeugnis vom Evangelium teilhaben lasst, nehmen euer Glaube und euer Selbstvertrauen zu. Den wirkungsvollsten christlichen Dienst leisten wir unter anderem, wenn wir mit der Familie in den Heiligen Schriften lesen, das Familiengebet pflegen, und den Familienrat abhalten. Seit über 100 Jahren rufen uns die Führer der Kirche dazu auf, jede Woche etwas Zeit zu reservieren, in der wir ungestört sind. Doch viele von uns lassen sich die damit verbundenen Segnungen noch immer entgehen. Beim Familienabend sollen Vater oder Mutter keinen Vortrag halten. Diese Zeit ist für die Familie gedacht, in der wir einen einfachen geistigen Gedanken geben oder ein Erlebnis erzählen. Dadurch lernen unsere Kinder, etwas wichtig zu nehmen und sich mitzuteilen. Wir sollen auch Spaß zusammen haben, einander Zeugnis geben, zusammenwachsen und gemeinsam Fortschritt machen. Wenn wir jede Woche den Familienabend durchführen, nimmt unsere Liebe füreinander zu und wir leiden nicht so viel. Denken wir daran. Die wichtigste Arbeit in unserer Familie verrichten wir durch die Macht des Heiligen Geistes. Wann immer wir unsere Stimme in Zorn erheben, verlässt der Heilige Geist uns als Ehepaar und als Familie. Wenn wir liebevoll miteinander sprechen, kann der Geist bei uns sein. Denken wir auch daran, dass unsere Kinder und Enkel unsere Liebe daran messen, wie viel Zeit wir ihnen widmen. Verlieren Sie vor allem nicht die Geduld und geben Sie nicht auf. Aus den Heiligen Schriften erfahren wir, dass die Himmel weinten, als einige der Geistkinder des himmlischen Vaters sich dafür entschieden, seinem Plan nicht zu folgen. So manche Eltern, die ihre Kinder lieben und sie unterwiesen haben, weinen ebenfalls, wenn diese im Erwachsenenalter beschließen, dem Plan des Herrn nicht zu folgen. Was können Eltern da tun? Wir können die Entscheidungsfreiheit eines anderen nicht wegbeten. Denken Sie an den Vater des verlorenen Sohnes, der geduldig darauf wartete, dass sein Sohn in sich ging. Die ganze Zeit über hielt er Ausschau nach ihm und sah ihn schon von Weitem kommen. Wir können um Führung beten, damit wir wissen, wann wir etwas sagen sollen und was. Und manchmal, wann es besser ist, zu schweigen. Denken wir daran, dass sich unsere Kinder und Angehörige in ihrem vorirdischen Leben bereits entschieden haben, dem Erlöser nachzufolgen. Zuweilen werden diese heiligen Gefühle erst durch eigene Lebenserfahrungen wieder geweckt. Letztendlich müssen sie sich selbst dafür entscheiden, den Herrn zu lieben und ihm nachzufolgen. Es gibt noch eine besondere Möglichkeit, wie man als Jünger seine Liebe für den Heiland zeigen kann. Ich zolle heute jedem Anerkennung, der dem Herrn dient, indem er jemand anders pflegt oder betreut. Der Herr liebt Sie wirklich sehr. In Ihrem stillen, oft unbemerkten Dienst folgen Sie dem nach, der verheißen hat: Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird selbst es dir offen lohnen. Ich denke an meine Nachbarn, dessen Frau an Alzheimer litt. Jeden Sonntag half er ihr, sich für die Kirche anzuziehen, die Haare zu kämmen, Make-up aufzutragen und sogar Ohrringe anzustecken. Durch diesen Dienst war er jedem Mann und jeder Frau in unserer Gemeinde ein Vorbild. Einmal sagte seine Frau zu ihm: Ich möchte einfach nur meinen Mann wiedersehen und bei ihm sein. Er antwortete: Ich bin dein Mann. Darauf erwiderte sie herzig: Oh, gut. Ich kann nicht über Fürsorglichkeit sprechen, ohne die besondere Pflegerin in meinem Leben zu würdigen, die besondere Jüngerin des Heilands für mich, meine ewige Partnerin, Mary. Sie hat in einfühlsamer Pflege und Liebe alles gegeben. Ihre Hände sind Ausdruck der sanften, stützenden Berührung des Heilands. Ohne sie wäre ich nicht hier. Und mit ihr kann ich bis zum Ende ausharren. Wenn Sie großes Leid durchmachen, Zusammen mit anderen oder allein bitte ich Sie inständig, lassen Sie den Herrn für Sie sorgen. Stützen Sie sich auf seinen starken Arm. Schenken Sie seiner Zusicherung Glauben, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Brüder und Schwestern, wenn wir es noch nicht vollständig getan haben, wenden wir uns doch mehr der Vergebungsbereitschaft, Freundlichkeit und Liebe zu. Entsagen wir dem Krieg, der so oft im Herzen des natürlichen Menschen wütet, und verkünden wir die Fürsorge, die Liebe und den Frieden Christi. Wenn ihr zur Erkenntnis der Herrlichkeit und Güte Gottes gekommen seid und auch zur Erkenntnis des Sühnopfers, welches von Grundlegung der Welt an bereitet ist, werdet ihr nicht im Sinn haben, einander zu verletzen, sondern friedlich zu leben. Ihr werdet nicht zulassen, dass eure Kinder die Gesetze Gottes übertreten und miteinander kämpfen und streiten. Ihr werdet sie lehren, einander zu lieben und einander zu dienen. Kurz vor seiner Kreuzigung lehrte der Erretter seine Jünger: Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Und wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich bezeuge, dass sich der Heiland uns so zuwendet, wie Thorwaldsen es mit seiner Christusstatue dargestellt hat. Jesus streckt uns auch weiterhin seine Hände entgegen. Wir folgen dem Herrn, wenn wir einander lieben und dienen und seine Gebote halten. Ich gebe mein besonderes Zeugnis, dass der Herr lebt und uns eine vollkommene Liebe entgegenbringt. Dies ist seine Kirche. Thomas S. Monson ist heute sein Prophet auf Erden. Ich bete darum, dass wir unseren himmlischen Vater und seinen Sohn mehr lieben und so weniger leiden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
In den Kämpfen des Lebens werden wir nie allein gelassen. Ob es darum geht, unsere Arbeit zu bewältigen, unsere Schlachten zu schlagen oder uns Widrigkeiten oder unbeantworteten Fragen zu stellen. Jesus erklärt anhand eines Gleichnisses, dass die Menschen alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollen. Er erzählt von einem Richter, der Gott nicht ehrt und auf die Menschen keinerlei Rücksicht nimmt. Eine Witwe kommt jeden Tag zu ihm und fleht ihn an, er möge ihr gegen ihren Feind Recht verschaffen. Lange verwehrt der Richter ihr seine Hilfe, doch infolge ihres treuen, beständigen Flehens denkt sich der Richter schließlich: Ich will dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Dann erklärt Jesus: Bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Schließlich stellt der Herr die Frage: Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Das Beten ist unerlässlich, wenn man Glauben entwickeln will. Wird der Herr bei seiner Wiederkehr Menschen vorfinden, die wissen, wie man voll Glauben betet und die bereit sind, Errettung zu empfangen? Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir sind Kinder eines liebevollen himmlischen Vaters und wir können direkt mit ihm in Verbindung treten, wenn wir mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz beten und Glauben an Christus haben. Und dann entsprechend der Antworten, die wir durch die Eingebung des Heiligen Geistes empfangen, handeln. Voll Glauben beten wir, hören wir zu und gehorchen wir, damit wir erkennen, wie wir mit dem Vater und dem Sohn eins werden. Ein gläubiges Gebet öffnet die Tür zu herrlichen, vom Himmel gesandten Segnungen. Christus sagt, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wenn wir empfangen wollen, müssen wir anklopfen. Bei seiner Suche nach Wahrheit las Joseph Smith: Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Bei seinem gläubigen Gebet tat sich der Himmel auf. Gott Vater und sein Sohn Jesus Christus kamen in Herrlichkeit herab und sprachen zu Joseph Smith, womit sie die Evangeliumszeit der Fülle einleiteten. Für uns gehören Wunderheilungen, machtvoller Schutz, göttliche Erkenntnis, befreiende Vergebung und kostbarer Friede zu den Antworten, wenn wir unserer Seele Wunsch voll Glauben erbitten. Wir beten zu unserem Vater im Namen Jesu Christi durch die Macht des Heiligen Geistes. Und damit beziehen wir in unsere Gebete alle drei Mitglieder der Gottheit ein. Wir beten zu unserem himmlischen Vater und nur zu ihm, denn er ist der Gott im Himmel, der unbegrenzt und ewig ist, vom Immerwährenden zum Immerwährenden, der Gestalter des Himmels und der Erde und all dessen, was darinnen ist. Als unser Schöpfer gab er uns Gebote, dass wir ihn, den einzigen, lebendigen und wahren Gott, lieben und ihm dienen sollen und dass er das einzige Wesen sein solle, das wir anbeten. Wenn Sie voll Glauben zum himmlischen Vater beten, wird er Sie in Ihren Bedrängnissen trösten und Sie dürfen sich an seiner Liebe weiden. Präsident Henry B. Eyring hat erzählt, dass die Gebete seines Vaters zu einer Zeit, als dieser seinen Kampf gegen den Krebs offenbar verlor, ihn gelehrt haben, dass Gott zu jedem seiner Kinder eine ganz persönliche Beziehung hat. Als die Schmerzen heftig wurden, fanden wir ihn am Morgen neben seinem Bett kniend. Er war zu schwach gewesen, um wieder ins Bett zu kommen. Er sagte uns, er habe gebetet, um den Vater im Himmel zu fragen, warum er so viel leiden müsse, wo er sich doch immer bemüht habe, gut zu sein. Er sagte, er habe die gütige Antwort erhalten, Gott braucht tapfere Söhne. Also machte er bis zum Ende weiter, darauf vertrauend, dass Gott ihn liebte, ihm zuhörte und ihn aufrichten werde. Es war ein großer Segen, dass er schon von klein auf gelernt und auch nie vergessen hatte, dass der liebevolle Gott nur ein Gebet entfernt ist. Wir beten im Namen Jesu Christi, weil unsere Errettung in Christus zu finden ist und uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben ist, durch den wir gerettet werden sollen. Wir kommen im heiligen Namen Jesu Christi zum Vater, weil er unser Fürsprecher beim Vater ist und er sich für unsere Sache einsetzt. Er litt, blutete und starb, um seinen Vater zu verherrlichen. Und sein barmherziges Bitten für uns öffnet jedem von uns die Tür zu Frieden in diesem Leben und immerwährendem Leben in der künftigen Welt. Er möchte nicht, dass wir länger leiden oder mehr Prüfungen ertragen als erforderlich. Er möchte, dass wir uns ihm zuwenden und ihn unsere Last leicht machen, unser Herz heilen und unsere Seele durch seine reinigende Macht läutern lassen. Wir wollen seinen Namen nicht missbrauchen und vermeiden es daher, die immer gleichen Worte aufzusagen. Aufrichtige Gebete im heiligen Namen Jesu Christi sind Ausdruck unserer hingebungsvollen Liebe, unserer ewigen Dankbarkeit und unseres stetigen Wunsches zu beten, wie er gebetet hat, zu handeln, wie er gehandelt hat und zu werden, wie er ist. Wir beten durch die Macht des Heiligen Geistes, denn wer im Geiste bittet, der bittet gemäß dem Willen Gottes. Wenn wir voll Glauben beten, kann der Heilige Geist unsere Gedanken so lenken, dass unsere Worte in Einklang mit dem Willen Gottes sind. bittet nichts, was ihr dann in euren Begierden verzehrt, sondern bittet mit unerschütterlicher Festigkeit darum, dass ihr keiner Versuchung nachgebt, sondern dass ihr dem wahren und lebendigen Gott dient. Es ist nicht nur wichtig, dass wir wissen, wie man betet. Ebenso wichtig, dass wir wissen, wie wir die Antwort auf unser Gebet empfangen, dass wir sie wahrnehmen, aufmerksam sind, in der Lage sind, Gottes Willen und Absicht in Bezug auf uns klar und deutlich zu erkennen und zu verstehen. Präsident Eyring hat berichtet: Ich habe erlebt, wie Gebete erhört werden. Die Antworten waren dann am deutlichsten, wenn meine Wünsche zum Schweigen gebracht wurden durch das überwältigende Bedürfnis herauszufinden, was Gott wollte. In solchen Fällen kann sich die Antwort des liebevollen himmlischen Vaters dem Sinn durch die leise, sanfte Stimme kundtun und uns ins Herz geschrieben werden. Als der Heiland in den Garten Gethsemane kam, war seine Seele zu Tode betrübt. Der Einzige, an den er sich in seiner Qual wenden konnte, war sein Vater. Er flehte: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch, er fügte hinzu, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Obwohl er ohne Sünde war, musste der Heiland Schmerzen, Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art leiden, auch die Krankheiten und Schwächen seines Volkes. Er leidet gemäß dem Fleische, damit er die Sünden seines Volkes auf sich nehmen kann, damit er ihre Übertretungen auslöschen kann, gemäß der Macht seiner Befreiung. Dreimal betete er: Vater, dein Wille geschehe. Der Kelch wurde nicht hinweggenommen. In demütigem, treuem Gebet empfing er die Kraft, voranzugehen und seine göttliche Mission zu erfüllen und den Weg für unsere Errettung zu bereiten, damit wir umkehren, Glauben haben, gehorchen und die Segnungen der Ewigkeit erlangen können. Unsere Gebete mögen nicht immer so erhört werden, wie wir uns das wünschen. In schwierigen Zeiten werden unsere Gebete jedoch zu einem Rettungsanker der Liebe und der liebevollen, großen Barmherzigkeit Gottes. Wir können in der Stunde unseres Flehens die Kraft empfangen, voranzugehen und alles zu erfüllen, wozu wir bestimmt wurden. Zu seinen Heiligen, die in gefährlichen Zeiten leben, sagt der Herr: Euer Herz sei getrost, denn alles Fleisch ist in meiner Hand. Seid ruhig und wisst, dass ich Gott bin. Ganz gleich, ob wir allein, mit der Familie, in der Kirche, im Tempel oder anderswo beten. Und ganz gleich, ob wir mit reuigem Herz und zerknirschtem Geist um Vergebung bitten, um himmlische Weisheit oder einfach nur um die Kraft auszuharren. Unser Herz ist dabei immer voll. Ständig zu Gott hingezogen für unser Wohlergehen und für das Wohlergehen derer, die um uns sind. Wenn wir unseren aufrichtigen Wunsch voll Dankbarkeit für unsere reichen Segnungen und für die Lektionen des Lebens vortragen, füllt sich unser Herz mit beständigem Glauben an Christus, dem vollkommenen Glanz der Hoffnung und Liebe zu Gott und zu allen Menschen. Das Gebet ist eine Gabe von Gott. Wir brauchen uns niemals verloren oder allein fühlen. Ich bezeuge, dass jeder kostbare Moment im Gebet eine heilige Zeit sein kann, die wir mit dem Vater im Namen des Sohnes und durch die Macht des Heiligen Geistes verbringen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
On a signal from the conductor. Auf ein Zeichen des Dirigenten erheben sich die Versammelten und singen gemeinsam mit dem Chor das Lied Herr, unser Erlöser, Nummer 5 im deutschen Gesangbuch. Im Anschluss daran hören wir von Elder Craig C. Christensen von der Präsidentschaft der 70er. Nach ihm sprechen Elder Juan A. Uceda und Elder J. Devon Cornish von den 70ern. Nach ihren Worten singt der Chor das Lied Take time to be holy.
This is the 186th.
Dies ist die 186. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage.
Brüder und Schwestern, als Moroni Joseph Smith zum ersten Mal erschien, erklärte er ihm, dass sein Name bei allen Nationen für gut und böse gelten werde. Wir haben erlebt, dass diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist. Im Kampf zwischen Gut und Böse hat die Wiederherstellung des Evangeliums durch den Propheten Joseph Smith die Gläubigen, die ihm folgen, inspiriert, aber auch Gegner heraufbeschworen, die die Sache Zions und Joseph Smith selbst grimmig bekämpfen. Dieser Kampf ist nicht neu. Er begann kurz nachdem Joseph Smith in den Heiligen Hain ging und setzt sich heute noch viel sichtbarer im Internet fort. Der Herr verkündete Joseph Smith, die Enden der Erde werden sich nach deinem Namen erkundigen und Narren werden dich verspotten und die Hölle wird gegen dich wüten. Während die im Herzen Reinen und die Weisen und die Edlen und die Tugendhaften beständig nach Rat und Vollmacht und Segnungen unter deinen Händen trachten werden. Ich gebe heute all denen Zeugnis, die die heilige Mission von Joseph Smith, dem Propheten der Wiederherstellung, besser verstehen wollen. Wir haben es nicht nötig, zurückhaltend zu sein, wenn wir für seine Mission als Prophet, Seher und Offenbarer Zeugnis ablegen, denn der Herr hat schon immer durch Propheten gewirkt. Dank der durch Joseph Smith wiederhergestellten Wahrheiten wissen wir viel mehr über unseren Vater im Himmel und den Erretter Jesus Christus. Wir kennen ihre göttlichen Eigenschaften, ihre Beziehung zueinander und zu uns und den großen Plan der Erlösung, der es uns möglich macht, in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart zurückzukehren. Brigham Young sagte über Joseph Smith: In den Ratsversammlungen der Ewigkeit, lange vor der Grundlegung der Welt, wurde verfügt, er, Joseph Smith, sollte der Mann sein, der in der letzten Evangeliumszeit dieser Welt das Gotteswort für die Menschen hervorbringen und die Fülle und Kraft des Priestertums des Gottessohnes empfangen sollte. Der Blick des Herrn ruhte auf ihm, denn er wurde in der Ewigkeit dazu vorherordiniert, über diese letzte Evangeliumszeit zu präsidieren. Damit er auf diese große Aufgabe gut vorbereitet werden konnte, kam Joseph Smith in einer liebevollen Familie zur Welt, die viele Belastungen und Prüfungen des Lebens kannte. Als Jugendlicher nahm er lebhaften Anteil und hatte sehr ausgeprägte Gefühle Gott gegenüber, aber er war verwirrt wegen der widersprüchlichen religiösen Ansichten, die damals von den Predigern verkündet wurden. Glücklicherweise ließ er sich durch seine Fragen nicht im Glauben schwächen. Er suchte in der Bibel nach Antworten und fand diesen Ratschlag: Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Er berichtet: Nie ist einem Menschen eine Schriftstelle mit mehr Macht ins Herz gedrungen als diese damals mir. Es war so, als ergieße sie sich mit großer Stärke in jede Regung meines Herzens. Wieder und wieder dachte ich darüber nach. Joseph Smith setzte diese geistigen Eindrücke mit einfachem Glauben in die Tat um. Er fand ein abgeschiedenes Fleckchen, kniete nieder und fing an, Gott die Wünsche seines Herzens vorzutragen. Seine Beschreibung dessen, was geschah, ist sehr machtvoll. Ich sah gerade über meinem Haupt, heller als das Licht der Sonne, eine Säule aus Licht, die allmählich herabkam, bis sie auf mich fiel. Als das Licht auf mir ruhte, sah ich zwei Personen von unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit über mir in der Luft stehen. Eine von ihnen redete mich an, nannte mich beim Namen und sagte, dabei auf die andere deutend: Dies ist mein geliebter Sohn. Ihn höre. Das war Joseph Smiths erste Vision. Joseph Smith sah Gott Vater und den Erlöser dieser Welt. In den folgenden Jahren übersetzte er das Buch Mormon durch die Gabe und Macht Gottes. Zahlreiche himmlische Wesen suchten ihn auf und stellten Wahrheiten und Vollmachten wieder her, die seit Jahrhunderten verloren waren. Diese Kundgebungen an Joseph Smith öffneten die Fenster des Himmels und lassen uns die herrliche Ewigkeit erblicken. Sein Leben bezeugt, wenn es uns an Weisheit fehlt, können wir Gott voller Glauben darum bitten und Antworten bekommen. Manchmal durch himmlische Wesen, doch meistens durch die Macht des Heiligen Geistes, der durch inspirierte Gedanken und Gefühle zu uns spricht. Durch den Heiligen Geist können wir von allem wissen, ob es wahr ist. Für viele von uns ist der erste Schritt zu einem Zeugnis vom Propheten Joseph Smith, das wir im Buch Mormon lesen. Ich habe das Buch Mormon zum ersten Mal von Anfang bis Ende durchgelesen, als ich am Seminar am frühen Morgen teilgenommen habe. Mit meiner kindlichen Vorstellungskraft hatte ich mir vorgenommen, so zu lesen, als sei ich Joseph Smith, der die Wahrheiten im Buch Mormon zum ersten Mal entdeckt. Das hatte einen solchen Einfluss auf mein Leben, dass ich auch weiterhin das Buch auf diese Weise lese. Ich merke oft, dass meine Wertschätzung für den Propheten Joseph Smith und für die wiederhergestellten Wahrheiten in diesem kostbaren Buch dadurch zunimmt. Stellen Sie sich beispielsweise seine Gefühle vor, als er die Verse über die Taufe zur Sündenvergebung übersetzte. Ihm war ja gesagt worden, dass er sich keiner bestehenden Kirche anschließen solle, also hatte er natürlich Fragen zu dieser errettenden heiligen Handlung. Seine Fragen brachten ihn erneut dazu zu beten und infolge dieses Gebets erschienen Johannes der Täufer, der das aaronische Priestertum und die Vollmacht zu taufen wiederherstellte. Wie hat sich Joseph Smith wohl gefühlt, als er zum ersten Mal davon erfuhr, dass Jesus Christus die Menschen auf dem amerikanischen Kontinent besucht hatte? Er hatte sie belehrt, für sie gebetet, ihre Kranken geheilt, ihre Kinder gesegnet, Priestertumsvollmacht übertragen und ihnen das Abendmahl gereicht. Damals war es Joseph Smith vielleicht nicht bewusst, aber alles, was er über die heiligen Handlungen und die Organisation der Urkirche Christi erfuhr, bereitete ihn darauf vor, dem Herrn bei der Wiederherstellung dieser gleichen Kirche auf der Erde zu helfen. Während Joseph Smith das Buch Mormon übersetzte, betrauerten er und seine Frau Emma den Tod ihres neugeborenen Sohnes. Damals lehrten viele Prediger, dass Kinder, die ungetauft sterben, für immer verdammt seien. Stellen Sie sich also vor, wie Joseph Smith sich gefühlt haben muss, als er diese Worte des Propheten Mormon übersetzte. Kleine Kinder brauchen keine Umkehr und keine Taufe. Die kleinen Kinder sind in Christus lebendig, ja, von der Grundlegung der Welt an. Aber vielleicht war für den jungen Joseph Smith die beeindruckendste Stelle im Buch Mormon das dritte Kapitel im zweiten Nephi. Dieses Kapitel enthält eine Prophezeiung aus alter Zeit über einen erwählten Seher, den der Herr in den letzten Tagen erwecken werde. Einen Seher namens Joseph, nach seinem Vater benannt. Dieser Prophet in der Zukunft sollte hochgeachtet sein und sein Volk ein Werk von großem Wert tun. Er sollte groß sein, gleich wie Mose, und sollte die Macht erhalten, Gottes Wort hervorzubringen. Überlegen Sie nur, wie sich Joseph Smith gefühlt haben muss, als er begriff, dass es in dieser Prophezeiung um ihn ging. Er übersetzte nicht nur einen geschichtlichen Bericht, er übersetzte eine Vision von den letzten Tagen, von der wundersamen Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi. Und Joseph selbst sollte dabei mithelfen. Heute, nach fast 200 Jahren, kann man leicht erkennen, wie sich diese Prophezeiung erfüllt hat. Wir wissen, dass Joseph Smith als Prophet des Herrn Erstaunliches vollbracht hat. Aber bedenken Sie, dass er zu der Zeit, als er diese Prophezeiung übersetzte, noch sehr wenig von dem, was die Propheten vorhersagten, getan hatten. Er war ein junger Mann, Anfang 20. Die Kirche war noch nicht gegründet. Es gab keine Gemeinden und Zweige, keine Missionare und keine Tempel. Kaum jemand hatte von Joseph Smith gehört und einige, die ihn kannten, stellten sich öffentlich gegen ihn. Jetzt betrachten Sie das großartige Werk, das der Herr durch die Hand seines Propheten vollbracht hat. Allem Widerstand gegen ihn zum Trotz. Ist nicht schon die Erfüllung dieser Prophezeiung ein überzeugender Beweis für Joseph Smiths Berufung als Prophet? All denen, die vielleicht an ihrem Zeugnis von Joseph Smith zweifeln oder denen fehlerhafte, irreführende oder oberflächliche Aussagen über sein Leben und Wirken zu schaffen machen, lege ich ans Herz, die Früchte zu betrachten. Die vielen Segnungen, die wir durch die wundersame Mission von Joseph Smith, dem Propheten der Wiederherstellung, empfangen haben. Weil er ein Prophet war, gehören Offenbarungen und Propheten nicht mehr der Vergangenheit an. Der Tag der Wundertaten, Visionen, Heilung und Dienst von Engeln hat nicht aufgehört. Weil er ein Prophet war, stehen jedem von uns die Macht und die Segnungen des heiligen Priestertums offen, darunter die Taufe, die Gabe des Heiligen Geistes und das Abendmahl. Weil er ein Prophet war, haben wir die Segnungen und die heiligen Handlungen des Tempels, die uns an Gott binden, die uns zu seinem Volk machen und uns die Macht des Göttlichen kundtun, damit wir eines Tages das Angesicht Gottes, nämlich des Vaters, sehen und leben können. Weil er ein Prophet war, wissen wir, dass Ehe und Familie ein unerlässlicher Teil von Gottes Plan für unser Glücklichsein sind. Wir wissen, dass durch die heiligen Handlungen und Bündnisse des Tempels unsere kostbaren Familienbande auf ewig Bestand haben können. Weil er ein Prophet war, gibt es für uns mehr als ein Fenster zum Himmel. Das gesamte Tor zur Ewigkeit steht uns offen. Wir können den einzigen wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den er gesandt hat. Wir können ewiges Leben haben. Vor allem aber, weil Joseph Smith ein Prophet war, haben wir Zeuge um Zeuge, Zeugnis um Zeugnis, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und der Erretter der Welt ist. Wir haben eine ununterbrochene Reihe von besonderen Zeugen für Jesus Christus. Dazu gehören unser heutiger Prophet, Präsident Thomas S. Monson, die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel. Ihrem Zeugnis füge ich mein einfaches, aber sicheres Zeugnis hinzu. Jesus Christus lebt und führt seine Kirche. Joseph Smith war und ist der Prophet der Wiederherstellung. Das Priestertum und die Vollmacht Gottes sind wieder auf der Erde. Mögen wir furchtlos unser Zeugnis und unsere Dankbarkeit für diesen großartigen Propheten, Seher und Offenbarer des Herrn verkünden. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
In 1977 war ich als Vollzeitmissionar in der Peru-Mission Cusco tätig. Mein Mitarbeiter und ich hatten die Erlaubnis, mit allen Missionaren der Zone Cusco einen Ausflug zu den imposanten Ruinen von Machu Picchu zu machen. Nachdem wir die Ruinen besichtigt hatten, wollten einige Missionare noch zur Inka-Brücke gehen, die zu einem der Wanderwege gehört. Sofort spürte ich, wie der Geist mich drängte, nicht dorthin zu gehen. Der Weg wand sich nämlich entlang einer Felswand, gut 600 Meter über dem Abgrund. An mehreren Stellen war er gerade breit genug für eine Person. Mein Mitarbeiter und ich sagten den anderen, dass wir nicht zur Inka-Brücke gehen sollten. Doch die anderen Missionare bestanden darauf. Sie versuchten unablässig, uns zu überreden, und so gab ich, trotz der Eingebungen des Geistes, dem Druck der anderen nach. Ich sagte ihnen, wir würden zwar zur Brücke gehen, müssten aber unbedingt vorsichtig sein. So betraten wir den Weg, der zur Inka-Brücke führte. Ich lief als Letzter der Gruppe. Zunächst gingen alle langsam wie vereinbart. Doch dann liefen die anderen Missionare immer schneller und rannten sogar. Meine Bitten, langsamer zu gehen, wurden ignoriert. Ich sah mich genötigt, sie einzuholen und ihnen zu sagen, dass wir umkehren mussten. Ich lag weit zurück und musste ebenfalls rennen, um sie noch einzuholen. Als ich um eine Kurve kam, stieß ich an einer Stelle, die zu eng für zwei Personen war, auf einen Missionar. Er presste sich mit dem Rücken an die Felswand. Ich fragte ihn, weshalb er dort stand. Er sagte mir, er habe die Eingebung erhalten, genau dort kurz stehen zu bleiben und ich solle weiterlaufen. Da ich mich gedrängt fühlte, die anderen einzuholen, half er mir an sich vorbei und ich konnte auf dem Weg noch ein Stück vorankommen. Ich bemerkte, dass der Boden mit Pflanzen bewachsen war. Als ich meinen rechten Fuß aufsetzte, merkte ich, dass kein Boden unter den Pflanzen war. Doch da fiel ich schon. Verzweifelt versuchte ich, mich an einigen Ästen unterhalb des Weges festzuhalten. Für einen kurzen Moment erblickte ich 600 Meter unter mir den Fluss Urubamba, der sich durch das heilige Tal der Inkas windet. Ich merkte, wie meine Kräfte schwanden. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich mich nicht mehr halten konnte. In diesem Augenblick betete ich inständig. Es war ein sehr kurzes Gebet. Ich sagte bloß, Vater, hilf mir. Die Äste waren nicht stark genug, um mein Gewicht noch länger zu halten. Ich wusste, mein Ende war nah. Gerade in dem Augenblick, als ich daran war zu fallen, packte mich eine Hand fest am Arm und zog mich herauf. Mit dieser Hilfe gelang es mir, mich nach oben zu kämpfen und wieder auf den Weg zu kommen. Es war der Missionar, der stehen geblieben war. Er rettete mir das Leben. Aber in Wirklichkeit war es der Vater im Himmel, der mich rettete. Er hatte meine Stimme gehört. Ich hatte zuvor dreimal die Stimme des Geistes gehört, die mir sagte, ich solle nicht zur Inka-Brücke gehen. Doch ich hatte ihr nicht gehorcht. Ich stand unter Schock, war ganz blass und wusste nicht, was ich sagen sollte. Dann fiel mir ein, dass die anderen Missionare vor uns waren, und so gingen wir sie suchen. Als wir sie fanden, erzählten wir ihnen, was mir geschehen war. Wir gingen nach Machu Picchu zurück, sehr vorsichtig und äußerst schweigsam. Auch ich blieb auf dem Rückweg still. Mir kam der Gedanke, dass der Herr zwar meinen Hilferuf gehört hatte, ich aber seine Rufe völlig ignoriert hatte. Zum einen verspürte ich tiefen Kummer wegen meines Ungehorsams, war aber andererseits auch unendlich dankbar für seine Gnade. Er hatte nicht Gerechtigkeit walten lassen, sondern in seiner Barmherzigkeit mein Leben gerettet. In meinem persönlichen Gebet an jenem Abend betete ich aus tiefstem Herzen zu meinem Vater des Erbarmens und dem Gott allen Trostes. Ich betete mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz und Glauben an Christus. Am Morgen jenes Tages hatte ich nur mit den Lippen gebetet. Aber im Angesicht des Todes hatte ich von Herzen gebetet. Ich dachte über mein bisheriges Leben nach. Ich musste feststellen, dass der Vater im Himmel mir bei vielen Gelegenheiten beigestanden hatte. Er hat mich damals in Machu Picchu und Cusco vieles erkennen lassen. Eine der wichtigsten Lektionen für mich war, immer mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz und mit Glauben an Christus zu beten. Der Herr Jesus Christus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Daraufhin unterwies Jesus seine Jünger im Gebet. Heute lehrt er uns alle, so zu beten, wie wir ihn in unserer Vorstellung betend in Gethsemane sehen. Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Wenn wir beten, meinen wir es wirklich ernst, dass nicht mein, sondern dein Wille geschehen soll? Paulus beschreibt, wie Jesus betete, als er auf Erden lebte, und besonders in Gethsemane. Er hat mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Wenn Sie beten, tun Sie es dann wirklich oder sagen Sie nur ein Gebet auf? Sind Ihre Gebete oberflächlich? Jesus Christus betete inständig. Es war ein Gespräch mit seinem Vater. Auch Jesus ließ sich taufen, und während er betete, öffnete sich der Himmel. Haben Sie beim Beten das Gefühl, dass der Himmel sich öffnet? Wann haben Sie zum letzten Mal diese Verbindung zum Himmel gespürt? Jesus hat sich bei wichtigen Entscheidungen immer zuvor mit seinem Vater im Gebet beraten. Er ging auf einen Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus. Sie nannte er auch Apostel. Beraten Sie sich mit Ihrem Vater im Himmel im Gebet, wenn Sie vor wichtigen Entscheidungen stehen? Bereiten Sie sich auf das Gebet vor? Als Jesus auf dem amerikanischen Kontinent erschien, lehrte er die Menschen zu beten. Und Jesus sprach zu ihnen: Betet weiter. Und so hörten sie nicht auf zu beten. Jesus mahnt uns, immer zu beten. Er weiß, dass unser Vater im Himmel uns hört und uns das gibt, was für uns am besten ist. Warum nur wollen wir dann manchmal nicht empfangen? Woran liegt es? In dem Augenblick, in dem wir sagen, lieber Vater im Himmel, hört er unser Gebet. Er weiß, wie es uns geht und was wir brauchen. Daher wenden sich seine Augen und Ohren uns zu. Er liest unsere Gedanken, er schaut uns ins Herz. Wir können nichts vor ihm verbergen. Das Schöne daran ist, dass er uns voller Liebe und Barmherzigkeit ansieht. Einer Liebe und Barmherzigkeit, die wir nicht ganz erfassen können. Aber genau diese Liebe und Barmherzigkeit empfindet er, sobald wir sagen, lieber Vater im Himmel. Deswegen ist das Gebet ein äußerst heiliger Moment. Gott gehört nicht zu denen, die sagen, nein, ich höre dir jetzt nicht zu. Du kommst ja immer nur zu mir, wenn du in Schwierigkeiten steckst. So reagieren nur Menschen. Er würde auch nicht sagen, du ahnst ja gar nicht, wie beschäftigt ich gerade bin. Das sagen nur Menschen. Ich hoffe und bete, dass wir immer so beten mögen, wie Jesus es gelehrt hat. Und sage es im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Dear sisters and brothers,
liebe Schwestern und Brüder, was für ein Segen es doch für uns ist, uns zu versammeln und von den Dienern des Herrn unterwiesen zu werden. Ist es nicht wunderbar, auf wie mannigfache Weise unser liebevoller himmlischer Vater uns führt und segnet? Er möchte wirklich, dass wir zurück nach Hause kommen. Ich hatte gerade mein Medizinstudium abgeschlossen. Der Herr hatte mir etliche Male seine liebevolle, große Barmherzigkeit erwiesen und so wurde ich zu einem sehr anspruchsvollen und sehr begehrten Praktikum für die Facharztausbildung in Kinderheilkunde zugelassen. Als ich die anderen Assistenzärzte kennenlernte, fühlte ich mich unzulänglich, unwissender und minder ausgebildet als alle anderen. Ich meinte, den Rest der Gruppe auf keinen Fall gewachsen zu sein. Anfang unseres dritten Monats saß ich einmal spät nachts im Schwesternzimmer, abwechselnd vor mich hin schluchzend und vom Schlaf übermannt und versuchte, das Aufnahmeformular für einen kleinen Jungen mit Lungenentzündung auszufüllen. Nie zuvor im Leben war ich so deprimiert gewesen. Ich hatte keine Ahnung, wie man bei einem 10-Jährigen eine Lungenentzündung behandelt. Ich fragte mich, was ich da überhaupt mache. Genau in diesem Moment legte mir einer der Oberärzte die Hand auf die Schulter. Er erkundigte sich, wie es mir gehe, und ich redete mit mir meinen Frust und meine Befürchtungen von der Seele. Seine Entgegnung hat mein Leben verändert. Er versicherte mir, wie stolz er und all die anderen Fachärzte auf mich seien und dass sie den Eindruck hätten, ich würde ein exzellenter Arzt. Kurz gesagt, er glaubte an mich zu einem Zeitpunkt, da ich selbst nicht an mich glaubte. So wie es mir damals ergangen ist, so hören auch wir des Öfteren Mitglieder fragen, bin ich als Mensch denn gut genug? Schaffe ich es überhaupt ins zelestiale Reich? Natürlich gibt es das gar nicht, dass jemand gut genug ist. Niemand von uns könnte sich seine Errettung jemals verdienen. Doch sich zu fragen, ob wir vor dem Herrn annehmbar sind, ist ganz normal und dahingehend verstehe ich diese Fragen auch. In den Versammlungen der Kirche kann uns manchmal sogar eine gut gemeinte Einladung, uns zu verbessern, deprimieren. Im Stillen denken wir dann, ich schaffe das alles nicht oder ich werde niemals so gut wie all diese Leute. Vielleicht fühlen wir uns ja in etwa so, wie mir in jener Nacht im Krankenhaus zumute gewesen ist. Bitte, meine lieben Brüder und Schwestern, wir müssen aufhören, uns mit anderen zu vergleichen. Wenn wir immer besser sein wollen als ein anderer und uns mit anderen vergleichen, quälen wir uns nur unnötig. Fälschlicherweise beurteilen wir unseren Wert dann nämlich anhand dessen, was wir haben oder eben nicht haben und anhand der Meinung anderer. Wenn wir schon vergleichen müssen, dann vergleichen wir doch den, der wir in der Vergangenheit gewesen sind, mit demjenigen, der wir heute sind oder sogar mit dem, der wir in Zukunft sein wollen. Die einzige Meinung, auf die es ankommt, ist doch, was der Vater im Himmel von uns hält. Bitte, fragen Sie ihn ganz aufrichtig, was er von Ihnen hält. Er liebt uns und weist uns auch zurecht, doch er entmutigt uns nicht. Das ist eine Masche des Satans. Lassen Sie es mich klar und gerade heraus sagen. Die Antwort auf die Fragen, bin ich denn gut genug und schaffe ich das überhaupt, lautet, ja, Sie sind gut genug und ja, Sie schaffen es, solange Sie weiterhin umkehren und Falsches nicht schönreden oder sich auflehnen. Der Gott des Himmels ist kein herzloser Schiedsrichter, der nach irgendeinem Vorwand dafür sucht, uns aus dem Spiel zu nehmen. Er ist unser uns in Vollkommenheit liebender Vater, der sich mehr als nach irgendetwas sonst danach sehnt, dass alle seine Kinder zu ihm zurück nach Hause kommen und mit ihm für immer als Familie zusammenleben. Er hat wahrhaftig seinen eigenen Sohn hingegeben, damit wir nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Bitte glauben Sie an diese ewige Wahrheit und schöpfen Sie daraus Zuversicht und Trost. Unserem himmlischen Vater liegt daran, dass wir es schaffen. Das ist sein Werk und seine Herrlichkeit. Mir gefällt die Art, wie Präsident Gordon B. Hinckley diesen Grundsatz ausgedrückt hat. Bei mehreren Anlässen hörte ich ihn sagen, Brüder und Schwestern, alles, was der Herr von uns verlangt, ist, dass wir uns bemühen, aber wir müssen uns wirklich bemühen. Sich wirklich bemühen bedeutet, dass wir unser Bestes geben, erkennen, wo Verbesserungsbedarf besteht und es dann erneut versuchen. Dadurch, dass wir dies immer wieder tun, kommen wir dem Herrn auch immer näher. Immer mehr verspüren wir seinen Geist und empfangen immer mehr von der Gnade oder der Hilfe des Herrn. Ich denke, manchmal erkennen wir gar nicht, wie sehr der Herr uns zur Seite stehen möchte. Mir gefällt, was Elder David A. Bednar gesagt hat. Den meisten von uns ist klar, dass das Sühnopfer den Sündern zugutekommt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir wissen und verstehen, dass das Sühnopfer auch den Heiligen zugutekommt. Das Sühnopfer hilft uns dabei, Schlechtes zu überwinden und zu meiden, sowie Gutes zu tun und gut zu werden. Der Einzelne kann durch die Gnade des Herrn Kraft und Hilfe bekommen, um gute Werke zu tun, die er andernfalls nicht tun könnte. Diese Gnade ist eine Macht, die den Menschen befähigt, oder der himmlische Beistand, den jeder von uns dringend braucht, um sich für das zelestiale Reich bereit zu machen. Alles, was wir tun müssen, um uns in den Genuss dieses himmlischen Beistands zu gelangen, ist darum zu bitten und dann, gemäß den rechtschaffenen Eingebungen, die wir empfangen, auch zu handeln. Die großartige Nachricht lautet: Wenn wir aufrichtig umgekehrt sind, stehen frühere Sünden unserer Erhöhung nicht länger im Wege. Moroni berichtet von uns von den Übertretern in seiner Zeit, aber so oft sie mit wirklichem Vorsatz umkehrten und nach Vergebung trachteten, wurde ihnen vergeben. Der Herr selbst sagte über den Sünder: Wenn er seine Sünden bekennt vor dir und mir und in der Aufrichtigkeit seines Herzens umkehrt, sollt ihr ihm vergeben, und ich werde ihm auch vergeben. Ja, und so oft mein Volk umkehrt, werde ich ihnen ihre Verfehlungen gegen mich vergeben. Wenn wir aufrichtig umkehren, vergibt Gott uns wirklich, selbst wenn wir die gleiche Sünde immer wieder begangen haben sollten. Elder Jeffrey R. Holland hat dazu gesagt, wie viele Chancen sie ihrer Meinung nach bereits vertan haben, wie viele Fehler sie auch schon begangen haben. Ich bezeuge, dass sie nicht so weit weg sind, dass die Liebe Gottes sie nicht mehr erreichen könnte. Es ist gar nicht möglich, dass ein Mensch so tief sinkt, dass die Lichtstrahlen des unbegrenzten Sühnopfers Christi ihn nicht zu erreichen vermögen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es in Ordnung ist, wenn man sündigt. Sünde zieht immer Folgen nach sich. Sünde schädigt und verletzt immer sowohl den Sünder als auch jene, auf die seine Sünden Auswirkungen haben. Und wahre Umkehr ist nie einfach. Bedenken Sie bitte aber auch, wenn wir aufrichtig umkehren und Gott die Schuld und den Makel unserer Sünden hinwegnimmt, so nimmt er doch nicht immer auch gleich alle Folgen unserer Sünden hinweg. Manchmal begleiten die uns unser ganzes restliches Leben lang. Die schlimmste Art Sünde ist die vorsätzliche Sünde, wenn jemand sich also sagt, ich kann doch jetzt übertreten und später umkehren. Ich glaube, dass man damit das Opfer und das Leiden Jesu Christi regelrecht verhöhnt. Der Herr selbst hat erklärt, denn ich, der Herr, kann nicht mit geringstem Maß von Billigung auf Sünde blicken. Und Alma hat gesagt, siehe, ich sage dir, schlecht zu sein hat noch nie glücklich gemacht. Einer der Gründe, weshalb Almas Aussage so wahr ist, liegt darin, dass wir uns durch wiederholtes Sündigen vom Geist entfernen, mutlos werden und schließlich mit der Umkehr aufhören. Aber ich wiederhole, dank des Sühnopfers unseres Herrn können wir umkehren. Uns kann vollständig vergeben werden, sofern unsere Umkehr aufrichtig ist. Wir können nicht unsere Sünde schönreden, statt umzukehren. Es funktioniert nicht, dass wir uns in unseren Sünden rechtfertigen und sagen, Gott weiß ja, dass das einfach zu schwer für mich ist. Darum nimmt er mich eben so, wie ich bin. Sich wirklich bemühen bedeutet, dass wir nicht locker lassen, bis wir dem Maßstab des Herrn völlig gerecht werden, der in den Fragen für das Tempelinterview ganz unmissverständlich festgelegt ist. Das Zweite, was uns gewiss den Weg in den Himmel versperrt und uns von der Hilfe abschneidet, die wir benötigen, ist Auflehnung. Aus dem Buch Mose erfahren wir, dass der Satan aufgrund seiner Auflehnung aus dem Himmel ausgestoßen worden ist. Jedes Mal, wenn wir im Herzen sprechen, ich brauche Gott nicht und ich muss gar nicht umkehren, befinden wir uns in Auflehnung. Als Kinderarzt auf der Intensivstation habe ich erlebt, dass es unnötig Menschenleben kosten kann, wenn jemand entgegen aller Vernunft eine lebensrettende Behandlung ausschlägt. Wer sich gegen Gott auflehnt, lehnt in gleicher Weise die einzige Hilfe und Hoffnung ab, nämlich Jesus Christus. Dieser führt in der Folge zum geistigen Tod. Keiner von uns kann es aus eigener Kraft schaffen. Keiner von uns ist jemals gut genug, außer durch die Verdienste und die Barmherzigkeit Jesu Christi. Weil Gott jedoch unsere Entscheidungsfreiheit achtet, können wir nicht errettet werden, wenn wir uns nicht selbst bemühen. Diese Hoffnung in Christus können wir deshalb haben, weil er uns beistehen und uns zu einer Wandlung verhelfen möchte. Genau genommen hilft er uns ja schon jetzt. Halten Sie einfach inne und denken Sie über seine Hilfe im Alltag nach. Sie werden sie erkennen. Ich bezeuge, wenn Sie wirklich sich bemühen, wenn Sie Falsches nicht schönreden und sich nicht auflehnen, wenn Sie immer wieder umkehren und um die Gnade, also um die Hilfe Christi flehen, dann sind Sie ohne jeden Zweifel gut genug, nämlich annehmbar für den Herrn. Sie werden es in das celestiale Reich schaffen und in Christus vollkommen gemacht werden und Sie werden die Segnungen und die Herrlichkeit und Freude empfangen, die sich Gott für jedes seiner kostbaren Kinder wünscht, uns alle mit eingeschlossen. Ich bezeuge, dass Gott lebt und dass er möchte, dass wir nach Hause kommen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Wir danken dem Tabernakelchor für die schöne Musik, die er heute Morgen dargeboten hat. Der Schlusssprecher dieser Versammlung ist Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied If the way be full of trial, weary not. Danach spricht Elder Marcus B. Nash von den 70ern das Schlussgebet.
Much of the important work of God.
Viel vom weitreichenden Werk Gottes bleibt von der Welt unbemerkt. Das 6. Jahrhundert vor Christus hat berühmte Denker wie Konfuzius in China oder Buddha in Ostindien hervorgebracht, aber Gottes Macht des Priestertums ruhte auf dem Propheten Daniel, der zur Zeit des babylonischen Königs Nebukadnezar in Gefangenschaft lebte. Beunruhigt von einem Traum in der Nacht befiehlt König Nebukadnezar den Zeichendeutern und Wahrsagern, ihn wissen zu lassen, was er geträumt habe und was der Traum bedeute. Sie können ihm freilich keinerlei Aufschluss über seinen Traum geben und halten ihm entgegen, es gibt keinen Menschen auf der Erde, der sagen könnte, was der König verlangt. Auch hat noch nie ein König ein solches Ansinnen gestellt. In seiner Wut über ihr Unvermögen will König Nebukadnezar alle Weisen umbringen lassen. Daniel ist einer jener Weisen im Dienste des Königs und er fleht wegen dieses Geheimnisses den Gott des Himmels um Erbarmen an. Ein Wunder geschieht. Das Geheimnis, nämlich das, wovon der König geträumt hat, wird Daniel enthüllt. Daniel wird also vor den König gebracht. Bist du wirklich imstande, mir das Traumgesicht, das ich hatte, und seine Deutung zu sagen? Daniel entgegnet, Weise und Wahrsager, Zeichendeuter und Astrologen vermögen dem König das Geheimnis des Traums nicht zu deuten. Aber es gibt im Himmel einen Gott, der Geheimnisse offenbart. Er ließ König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Der Gott des Himmels wird, so fährt Daniel fort, ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht. Es wird in alle Ewigkeit bestehen. Ohne Zutun von Menschenhand löst sich ein Stein vom Berg. Der Stein wird zu einem großen Berg und erfüllt die ganze Erde. Der Traum, so sagt Daniel, ist sicher und die Deutung zuverlässig. Da dem König der Traum nun erzählt und gedeutet worden ist, sagt er voller Überzeugung, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige. Aus dieser Begebenheit, als Gott so wundersam zugunsten von Daniel einschreitet, kommt die Prophezeiung, dass das Evangelium Jesu Christi auf Erden einst wiederhergestellt werde, nämlich ein Reich, das die ganze Erde erfüllt und nie untergeht, sondern in alle Ewigkeit besteht. Die Zahl der Mitglieder der Kirche in den letzten Tagen werde, wie Nephi vorhersagte, zwar relativ klein sein, und doch seien sie auf dem ganzen Antlitz der Erde verbreitet. Und die Macht und die heiligen Handlungen des Priestertums stünden all denen offen, die sie sich ersehnen. Die Erde werde damit erfüllt, wie von Daniel vorhergesagt. 1831 empfing der Prophet Joseph Smith diese Offenbarung. Die Schlüssel des Reiches Gottes und die Zusammlung Israels von den vier Teilen der Erde sind dem Menschen auf Erden überantwortet und von da an wird das Evangelium bis an die Enden der Erde hinrollen, gleich wie der Stein, der sich ohne das Zutun von Händen vom Berg löst, dahinrollen wird, bis die ganze Erde erfüllt ist. Die Sammlung Israels ist ein Wunder. Sie gleicht einem riesigen Puzzle, dessen Teilchen vor den herrlichen Ereignissen beim zweiten Kommen alle an der richtigen Stelle liegen müssen. So wie wir vielleicht kopfschüttelnd vor einem Berg Puzzleteilchen stehen, muss auch den Mitgliedern in der Anfangszeit der Kirche die Aufgabe, das wiederhergestellte Evangelium in alle Welt zu tragen, nahezu unlösbar vorgekommen sein. Doch sie machten sich auf, fanden einen Menschen, ein Puzzleteilchen nach dem anderen und arbeiteten zuerst an den geraden Rändern, um das göttliche Werk richtig aufzurichten. Nach und nach kam der Stein, der sich ohne Zutun von Menschenhand vom Berg löst, ins Rollen. Aus Hunderten wurden Tausende, dann Zehntausende und nun sind es Millionen bündnistreuer Heiliger aus allen Nationen, die die Puzzleteilchen dieses wunderbaren Werks, ja, dieses Wunders, zusammenfügen. Jeder von uns ist ein Teilchen in diesem Puzzle und jeder trägt dazu bei, weitere wichtige Teilchen zu platzieren. Sie werden in diesem großen Werk gebraucht. Der Blick nach vorn ist nun ungetrübt. Wir sehen, wie sich das Wunder vollzieht und die Hand des Herrn leitet uns bei unserem Bestreben, noch bestehende Lücken zu schließen, bis der erhabene Jahwe sagt, das Werk ist getan und in majestätischer Herrlichkeit zurückkehrt. Präsident Thomas S. Monson hat verkündet, es ist jetzt an der Zeit, dass die Mitglieder und die Missionare zusammenkommen, zusammenarbeiten, um Menschenseelen zu ihm zu bringen. Er wird uns bei unserer Arbeit helfen, wenn wir im Glauben handeln, um sein Werk zu verrichten. Die von Gott übertragene Aufgabe, die einst vornehmlich auf den Schultern der Vollzeitmissionare gelastet hat, ruht nun auf uns allen. Wir alle möchten gern mit anderen über das wiederhergestellte Evangelium sprechen und wir sind dankbar, dass sich Woche um Woche Tausende taufen lassen. Doch selbst angesichts dieser wunderbaren Segnung verleihen unsere Sorge um unsere Brüder und Schwestern und der Wunsch, Gott Freude zu bereiten, dem Unterfangen, das Gottesreich in aller Welt zu stärken und zu verbreiten, eine enorme Dringlichkeit. Selbst mit dem großen Wunsch, anderen vom Evangelium zu erzählen, sind sie vielleicht doch betrübt, weil sie bisher recht wenig Erfolg dabei hatten. Vielleicht geht es ihnen wie einem meiner guten Bekannten, der klagt, ich habe mit Freunden und Verwandten über die Kirche gesprochen, aber kaum einer zeigt Interesse und je mehr ich auf Granit stoße, desto zögerlicher werde ich. Ich weiß schon, ich sollte mehr tun, aber ich weiß irgendwie nicht weiter und habe einfach nur ein furchtbar schlechtes Gewissen. Lassen Sie mich etwas dazu sagen. Schuldgefühlen kommt eine wichtige Aufgabe zu, denn sie rütteln uns wach, sodass wir notwendige Änderungen vornehmen. Aber Schuldgefühle helfen uns nur begrenzt. Ein schlechtes Gewissen lässt sich mit der Batterie in einem benzinbetriebenen Auto vergleichen. Sie kann dem Fahrzeug Licht geben, den Motor starten und Strom für die Scheinwerfer erzeugen, aber sie versorgt das Auto nicht mit dem Treibstoff, der für die bevorstehende lange Fahrt notwendig ist. Die Batterie allein genügt also nicht. Ein schlechtes Gewissen allein reicht ebenso wenig aus. Ich schlage also vor, hören Sie auf, sich ein schlechtes Gewissen zu machen, weil Sie anderen nicht so oft oder gewandt genug vom Evangelium erzählen. Beten Sie stattdessen, wie Alma uns auffordert, um Gelegenheiten allzeit und in allem und überall als Zeuge Gottes aufzutreten, damit andere von Gott erlöst und zu denen von der ersten Auferstehung gezählt werden, damit sie ewiges Leben haben. Das motiviert bei weitem mehr als ein schlechtes Gewissen. Allzeit und überall als Zeuge Gottes aufzutreten, das spiegelt sich in unserer Lebensweise und in unserer Ausdrucksweise wider. Machen Sie kein Geheimnis aus Ihrem Glauben an Christus. Wenn es sich ergibt, dann sprechen Sie über das Leben des Heilands, seine Worte und sein unvergleichliches Geschenk an alle Menschen. Sprechen Sie die machtvolle Lehren aus dem Buch Mormon an. Er verheißt uns, ja, wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie häufig und aufrichtig um Gelegenheiten beten, als Zeuge Gottes aufzutreten, dann ergeben sich solche Gegebenheiten auch und denjenigen, die nach mehr Licht und Erkenntnis suchen, kreuzen ihren Weg. Wenn Sie auf geistige Eingebungen hören und entsprechend handeln, dann trägt der Heilige Geist Ihre Worte Ihrem Gesprächspartner ins Herz und eines Tages wird sich der Heiland vor seinem Vater auch zu Ihnen bekennen. Einem Menschen zu helfen, ins Reich Gottes zu kommen, ist immer ein gemeinsames geistiges Unterfangen. Holen Sie möglichst bald die Missionare mit ins Boot und beten Sie um Gottes Hilfe. Bedenken Sie aber, dass der Zeitplan für die Bekehrung eines anderen nicht allein in ihren Händen liegt. Als ich Kamla Persson aus Mauritius im Februar 1991 kennenlernte, studierte sie gerade in Bordeaux Medizin. Als Familie hatten wir darum gebetet, dass wir jemand finden können, der nach der Wahrheit sucht, und wir machten Kamla bei uns daheim mit dem Evangelium bekannt. Ich durfte sie schließlich taufen. Doch wir waren nicht die wichtigsten Bezugspersonen, die dazu beigetragen hatten, dass sich Kamla der Kirche anschloss. Schon in ihrer Heimat waren Freunde, Missionare und selbst Verwandte als Zeugen Gottes aufgetreten. Und dann war in Frankreich eines Tages der richtige Zeitpunkt für Kamla, und sie beschloss, sich taufen zu lassen. 25 Jahre später sind nun die Segnungen dieses Entschlusses in Kamlas Leben allgegenwärtig und ihr Sohn erfüllt gerade auf Madagaskar eine Mission. Bitte betrachten Sie Ihre Bestrebungen, einem anderen die Liebe des Heilands nahezubringen, nicht als eine Art Test, bei dem man durchfallen kann und bei dem die Note davon abhängt, wie freudig Ihr Bekannter auf Ihre Eindrücke reagiert oder der Einladung, sich mit den Missionaren zu treffen, nachkommt. Mit unseren sterblichen Augen können wir die Auswirkungen unserer Bemühungen keinesfalls einschätzen und den Zeitplan können wir auch nicht festlegen. Wenn Sie einem anderen Menschen des Heilands Liebe nahebringen, dann bekommen Sie dafür immer die Note sehr gut. In manchen Ländern wurde die Tätigkeit der Missionare eingeschränkt. Daher legen sich die treuen Mitglieder unerschrocken noch mehr ins Zeug und stehen allzeit und überall als Zeuge Gottes da. Nadezhda aus Moskau verschenkt das Buch Mormon oft in einer Geschenkschachtel mit vielen Süßigkeiten. Ich erkläre meinen Freunden, so sagt sie, das sei das süßeste Geschenk, das ich immer ihnen nur geben kann. Kurz nach ihrer Taufe in der Ukraine hatte Svetlana das Gefühl, sie solle mit einem Mann, dem sie immer wieder im Bus begegnete, über das Evangelium sprechen. Als der Mann ausstieg, fragte sie daher: Möchten Sie mehr über Gott wissen? Der Mann bejahte das. Die Missionare unterwiesen Viktor im Evangelium und er ließ sich taufen. Er und Svetlana wurden später im Freiberg-Tempel aneinander gesiegelt. Passen Sie also auf! Manche Segnungen kommen ganz unerwartet. Vor 7 Jahren lernten Kathy und ich in Salt Lake City Diego Gomez und seine wunderbare Familie kennen. Sie besuchten im Rahmen der Tage der offenen Tür einen unserer Tempel, doch lehnten sie unsere Einladung, mehr über die Kirche zu erfahren, dankend ab. Vergangenen Mai erhielt ich überraschend einen Anruf von Diego. So manches in seinem Leben hatte dazu geführt, dass er sich auf die Knie begab. Er hatte von sich aus die Missionare ausfindig gemacht, war von ihnen unterwiesen worden und wollte sich nun taufen lassen. Am 11. Juni stieg ich mit meinem Freund und Mitjünger Diego Gomez ins Taufbecken. Seine Bekehrung verlief nach ihrem eigenen Zeitplan. Mit daran beteiligt gewesen waren viele, die ihm als Zeugen Gottes die Hand entgegengestreckt und ihn unterstützt hatten. Vor allem an unsere großartigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in aller Welt möchte ich diese Aufforderung richten. Seid ein Zeuge Gottes. Die Menschen in eurem Umfeld sind aufgeschlossen für geistige Belange. Denkt an das Puzzle. Ihr kommt nicht mit leeren Händen an den Tisch. Ihr kennt euch mit der modernen Technik und den sozialen Medien aus. Wir brauchen euch. Und der Herr braucht noch mehr Engagement von eurer Seite in diesem großen Werk. Der Heiland fordert uns auf: Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist kein Zufall, dass ihr in Afrika, Asien, Europa, Nord-, Mittel- oder Südamerika, im Pazifikraum oder sonst wo in Gottes weiter Welt lebt, denn das Evangelium muss jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk verkündet werden. Der Gott des Himmels hat ein Reich errichtet, das in Ewigkeit nicht untergeht. Es wird in alle Ewigkeit bestehen. Ohne Zutun von Menschenhand löste sich ein Stein von einem Berg. Der Stein wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Der Traum ist sicher und die Deutung zuverlässig. Ich schließe mit einer Schriftstelle aus dem Buch Lehre und Bündnisse. Ruf den Herrn an, damit sein Reich auf der Erde vorwärts schreite, damit ihre Bewohner es empfangen mögen und bereit seien für die kommenden Tage, in denen des Menschen Sohn im Himmel herabkommen wird, angetan mit dem hellen Glanz seiner Herrlichkeit, um dem Reich Gottes zu begegnen, das auf Erden errichtet ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our Father in heaven.
Unser lieber Vater im Himmel. Wir sind von Herzen dankbar für den großen Segen, hier zu sein und dabei zu sein. Wir danken dir für die Lehre, die gelehrt wurde, für die Grundsätze. Sie sind köstlich für unsere Seele. Sie nähren uns. Wir sind dankbar für die Gelegenheit, aufgefordert zu werden. Wir bitten dich, segne uns, dass wir diese Aufforderungen in die Tat umsetzen, diese herrliche Lehre, sodass der Heilige Geist uns in Weisheit führen mag, dass wir gesegnet sind und beschützt werden in diesen schwierigen Zeiten. Dies sagen wir mit großer Liebe an dich und deinen Sohn und tun dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 186. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik sorgte der Tabernakelchor. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.